die anstehenden Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Die Befürchtungen bei denen, die immer noch die Mehrheit bilden, sind groß, dass die AfD in allen oder zumindest einem Teil dieser Bundesländer als stärkste Kraft daraus hervorgehen könnte. Woher rührt der anhaltende Aufschwung der Rechtspopulisten und was hat das mit dem Verhältnis Ost-West in unserem Lande zu tun? Darüber will ich nun reden mit der Schriftstellerin Ines Geipel und dem Schriftsteller Ingo Schulze, die mir heute zugeschaltet sind. Hallo.
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Perspektivwechsel heißt unser Format und wenn es darum geht, Standpunkte zu hören, die vielleicht auch nicht die eigenen sind und andere Blickwinkel kennenzulernen, da braucht es erstmal eine Standortbestimmung, wer aus welcher Warte spricht. Ines Geipel und Ingo Schulze sind beide in Dresden geboren. Geipel floh 1989, noch vor dem Mauerfall, in den Westen, studierte Philosophie und Soziologie in Darmstadt. Heute ist sie nicht nur als Publizistin tätig, sondern auch als Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Ingo Schulze lebt mittlerweile auch in Berlin. Er ist nicht nur Romancier, sondern auch unter anderem Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung mit Sitz in Darmstadt. Da haben wir es wieder, nicht nur Dresden, auch Darmstadt verbindet sie beide. Und auch das soll nicht verschwiegen werden, von welchem persönlichen Hintergrund ich das Gespräch führe. Ich kenne Dresden und Darmstadt ehrlich gesagt nur von Besuchen. Ich bin gebürtiger Münchner, also wenn man so will, der klassische Wessi. Frau Geipel, lässt sich das kurz sagen, wie hat Ihre Biografie, aufgewachsen in der DDR, Studium dann aber in der BRD, Ihre Perspektive geprägt und was macht die aus?
Naja, ich glaube, die Perspektive im Danach, also nach 89, ist natürlich durch die Fluchterfahrung absolut geprägt. Ich habe eigentlich ja den Osten mir dann ein Stück weit oder ein paar Jahre von außen angeschaut, bin dann nach Berlin gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere so ein bisschen meine Roots. Und weil ich es genauer wissen wollte, was war dieser Osten in 56 Jahren Diktaturerfahrung und was bedeutet das heute? Der Stoff geht ja nicht aus.
Herr Schulze, von Ihnen habe ich irgendwo den Interviewsatz gelesen, ich lebe ja nun nicht mehr im Osten, aber Sie leben ja in Berlin, das war ja halb Ost, halb West. Oder hat sich das der Westen jetzt sozusagen, ja, hat der sich durchgesetzt in Berlin?
Naja, ich glaube, dass der Ostteil der Stadt, also zumindest in manchen Bezirken, westlicher ist oder einfach, das ist ja dann oftmals gar nicht mehr zu unterscheiden. Da ist es halt eine Frage, wer die Mieten zahlen kann und wer nicht. Aber Berlin ist halt doch noch was anderes, glaube ich, als wenn man jetzt in einer ostdeutschen Kleinstadt leben würde, die nicht gerade Jena heißt.
Um mal zu unserem Thema vorzustoßen, der Rechtsruck ist in ganz Deutschland zu spüren, aber im Osten scheint er, zumindest soweit das an Umfragen abzulesen ist und im Herbst vielleicht dann auch an Wahlergebnissen, besonders ausgeprägt. Es gibt so ein gängiges Erklärungsmuster, dass der Aufstieg der AfD etwas mit Abstiegsängsten und auch Abstiegserfahrungen der Menschen im Osten zu tun hat. Sie, Frau Geipel, sprechen da, habe ich in einem Interview gelesen, von einer abgehängten Saga und sind da etwas skeptisch, ob die überhaupt stimmt und reden auch von einer Mythologisierung der Wut. Wieso?
Naja, die Zahlen sind ja doch in den letzten 3, 4, 5 Jahren deutlich andere geworden als unsere Erzählung. Also man kann im Grunde sagen, je besser die Sozialdaten, ich habe gerade die Tage gelesen, im Grunde schiebt, was das Wirtschaftswachstum angeht, der Osten das Land, ja. Je besser die Sozialdaten, umso mehr antidemokratisch ist, wenn man sich jetzt mal die Zahlen nach der Europawahl anschaut. Und das finde ich, diesen Konnex, den müssten wir uns, glaube ich, noch mal genauer anschauen oder ihn versuchen zu verstehen. Was heißt das eigentlich? Ja, also mittlerweile, wenn man sich das anschaut, die Renten zwischen Ost und West sind ziemlich angeglichen. Die Gehälter mittlerweile in etlichen Bereichen im Osten höher als im Westen, vor allem bei den Frauen. Es gibt eine deutlich bessere Infrastruktur. Es gibt die höchsten Investitionsquoten, die besten Krankenhäuser, duale Hochschulen, neueste Entwicklungs- und Forschungskerne. Also man hört ja gar nicht mehr auf, was diese Strukturgeschichten angeht. Aber die Erzählung, unsere Erzählung, die wir uns ein bisschen eingeschwungen haben, und das hat ja Gründe, ja.
Aber heißt es auch, die strukturschwachen Regionen, von denen immer die Rede sind, das stimmt auch so gar nicht mehr oder vielleicht partiell dann doch noch?
Ja, natürlich muss man das Gefälle Stadt-Land anschauen und gleichermaßen, das sehen wir, ist sehr viel Aufmerksamkeit mittlerweile auf dem Osten. Man versucht gegenzusteuern, man versucht neue Modelle. Also das, was wir da über Jahre so stark gemacht haben, diese abgehängten Erzählungen, tut mir leid, ich bin entschieden für eine Neuerzählung Und in der Wiederholung, meine ich, steckt keine Sicherheit. Die Wiederholung macht uns als Land immer abstruser und immer entzündlicher. Und hier, meine ich, geht es stärker denn je um politische Verantwortung. Und da, meine ich, sind Ost und West genauso gefragt.
Bevor ich daran anknüpfe, würde ich das gern an Herrn Schulze weiterreichen. Sehen Sie das ähnlich, dass diese Abstiegserzählung eigentlich nicht mehr stimmt? Weil es gab ja doch sowas wie eine Entwertung von Biografien im Osten nach der Wende.
Naja, ich würde es natürlich, das ist ja nie primär ein oder allein ein ökonomisches Problem. Und was Ines Geipel gesagt hat, das ist ja richtig. Es ist andererseits eben auch richtig, wenn man sich einfach mal anguckt, was pro Person vererbt werden kann, dann ist das eben doch schon so ein Verhältnis von 1:10, 1:20 Osten zu Westen. Aber ich denke, die Schwierigkeiten also liegen natürlich auch im ökonomischen, sozialen, auch wenn sich da viel getan hat, auch wenn trotzdem nach wie vor das Land doch, das ist, glaube ich, nicht nur ein Ostproblem, auch ein Westproblem, aber also sagen die Busverbindung, der Landarzt, die Schule und so weiter, das ist schon nach wie vor ein großes Problem, was meiner Ansicht nach nicht gelöst ist. Aber die eigentlichen Fragen sind natürlich so, wie man mit bestimmten Problemen umgeht und wie man natürlich auch Ost-West dabei vergleicht. Das finde ich ein bisschen schwierig, also weil der Osten eben insgesamt doch sehr viel ländlicher geprägt ist als der Westen. Und wenn man sich dann beispielsweise Bayern anschaut, finde ich das gar nicht so völlig unterschiedlich, ja, wie gewählt wird. Also wenn man AfD und Freie Wähler in Bayern zusammennimmt, kommt man ungefähr auf die Ostergebnisse. Ich will die gar nicht zusammenschmeißen. Freie Wähler gibt es da halt nicht in dem Maße. Ich weiß nicht, wie die sich da im Osten zuordnen würden. Und was SPD hat ist ja in Bayern, glaube ich, auch einstellig oder sogar unter 9%. Also das ist jetzt gar nicht so anders, finde ich.
Aber Sie haben gerade gesagt, klar, es ist nicht nur ein ökonomisches Problem, aber wenn ich sage Entwertung von Biografien, da geht es ja nicht nur um Ökonomie, sondern vielleicht von sowas wie Anerkennung, wie Lebensleistung, was vielleicht nicht ausreichend stattgefunden hat nach der Wende. Spielt das eine Rolle?
Naja, ich finde, wir erzählen uns das ein bisschen monolithisch. Also wenn ich Ingos Biografie anschaue, meine Biografie, vielleicht sind sie nicht repräsentativ, das kann man ja sagen. Aber wir sind doch mit 89 gestartet und haben gesagt, wir wollen was loswerden, wir wollen Teil der Welt werden, wir wollen uns entwickeln können. Und deswegen sage ich so deutlich und so laut, ich bin entschieden für eine andere und neue Erzählung, weil wo soll das hinführen? Ja? Also die Zahlen, Europawahlen, 5-6% AfD mehr. Und das ist kontinuierlich. Also es gibt diesen Trend und dieser Trend ist, es sind eben einfach andere Zahlen und es ist auch ein anderes politisches Klima. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Ich finde, du hast spürbar eine andere Entzündlichkeit im Osten und natürlich jetzt mit diesen anstehenden Landtagswahlen eben tatsächlich das Problem. Und nun kommt das BSW dazu und dann hast du, man muss vorsichtig sein mit den Begriffen, aber dennoch mehr als 50% antidemokratische Kräfte im Osten. Und das finde ich jetzt schon, also gerade im Hinblick auf die jungen Generationen, warum sind die Jungen so begeistert, diesen autoritären Kurs zu fahren oder eben, ich würde.
Haben Sie da eine These dazu, wieso das so sein könnte?
Ja, also ich glaube, das hat ja Ingo gesagt und da würde ich ihn sehr bestätigen, wir haben überlange uns immer an diesem Materiellen festgehalten. Ja, was wird verdient? Wie hoch ist der Soli? Und wer zahlt den Soli? Und bla bla bla. Das ging über Jahre, Jahrzehnte im Grunde. Und ich glaube, wir haben nicht verstanden, was für eine Erfahrungswucht eben in diesem Kontinuum, restriktiven Kontinuum der überlangen Diktaturerfahrung steckt und wie schwer es ist, sich ein Stück weit davon zu emanzipieren. Und das macht eine Gesellschaft immer wieder, ja, also da brennt ganz schnell das Feuer. Ja.
Ich versuche mir das zu merken und nachher nochmal aufzugreifen. Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen, dieser Vergleich Ost-West, Ingo Schulze. Sie haben ein Buch geschrieben, Zu Gast im Westen, ist im Anfang des Jahres erschienen im Wallstein Verlag. Sie waren Herbst 22 bis Frühjahr 23 ein halbes Jahr im Ruhrgebiet, haben dann ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen dort beschrieben. Der Kohlenpott, da kann man ja durchaus Parallelen ziehen, zum Beispiel mit dem Braunkohlerevier in der Lausitz. Was ist denn vergleichbar am Strukturwandel tief im Westen, wie der Grönemeyer sang, und einer Region wie der Lausitz, die dann eigentlich sozusagen über die Staatsgrenze hinweg nach Osten reicht? Und was ist da anders, wenn wir nochmal diesen Vergleich aufmachen?
Naja, es sind ähnliche, also was, dass die Kohle eben weggegangen ist und dass Schwerindustrie, also Stahlwerke und so, sehr vieles eingegangen ist. Der große Unterschied ist eben nur, dass das, also jetzt beispielsweise Nordrhein-Westfalen, man könnte glaube ich auch über Saarland sprechen, dass das dort über Jahrzehnte gegangen ist. Also man kann das 3, 4, 5 Jahrzehnte war das ein Prozess mit sehr viel Aufmerksamkeit und mit sehr viel Stützung. Also wenn ich mir allein die Kohle angucke, da war die DDR 1989 auf dem Höhepunkt mit 165.000 Beschäftigten. Das war ein Jahr später gab es nur 65.000 Beschäftigte und 5 Jahre später waren es 19.000. Und da gab es nicht allzu viel Aufmerksamkeit, dass da dem Bundespräsidenten irgendwie ein letztes Stück Braunkohle in die Hand gedrückt wurde. Ich denke, dass die Art und Weise, wie die D-Mark eingeführt worden ist und überhaupt, dass es eben ein Beitritt war statt einer Vereinigung, hat eben einen ziemlichen Kahlschlag bewirkt. Ich habe gedacht damals, ich weiß, ich war in der Minderheit, wir machen jetzt wirklich hier einen demokratischen Sozialismus. Also jetzt kommt Demokratie, jetzt kommt Rechtsstaat, ohne dass wir sozusagen die großen Konzerne reinholen. Natürlich soll der Bäcker privat werden und es soll auch viel Privatwirtschaft geben, aber es wird sozusagen ein anderes Land. Also ich gebe gern zu, das war ein vielleicht unrealistisch, aber ich will nur einfach sagen, es hätte nicht genau so kommen müssen, wie es gekommen ist. Und es wäre schon schön gewesen, wenn es eine Vereinigung gewesen wäre, weil das eben auch für den Westen eine Chance gewesen wäre. Viele dachten, das ist jetzt irgendwie so ein Übergang. Und dann merkte man, das verstetigt sich. Und dieses dann fremd im eigenen Land, das ist für viele so ein Grundgefühl.
Also bitte nur ein Moment jetzt an der Stelle, weil das finde ich interessant, weil das sind immer diese Erzählungen, die kommen. Und ich würde, das ist praktisch der Gegenstand meines neuen Buches, diese frappierenden Erinnerungstransfers, die wir uns da leisten. Ingo Schulze sagt jetzt, es kam praktisch der böse Westen und hat uns das alles weggenommen. Und diese Erzählung, die geht wirklich lange, die geht über 30 Jahre. Das ist wie so ein Chor, der sich aufgebaut hat und die Fakten stimmen einfach nicht. Das finde ich daran so markant. Es gibt doch psychologische Gründe, warum wir uns das so erzählen. Es gab wirklich ein Bedürfnis, ein großes Gesellschaftsloch durch eine Erzählung, durch eine Legende zu ersetzen. Und ich meine, das wird jetzt heute im Jahr 2024 das politische Klima nicht völlig verändern, aber ich finde es schon noch von Wert zu sagen, Entschuldigung Leute, das können wir uns auch als Ostdeutsche nicht leisten, immer wieder uns auf diese Legenden zu setzen, weil es blockiert Demokratisierung. Und ich verstehe, was Ingo Schulze sagt. Er hatte eine andere Vorstellung und man konnte sich auch vieles anders vorstellen. Aber was wir uns eben, und das finde ich schon auch interessant, sich zu fragen, was verleugnen wir notwendig, ja, also binnenpsychisch in diesen Erzählungen? Ich glaube, dass es ganz viel mit der Diktaturgeschichte des Ostens zu tun hat.
Jetzt hatten wir Rede und Gegenrede. Ich steuere noch kurz den Service bei. Das Buch, von dem Sie gesprochen haben, wird im August erscheinen. Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Und ich möchte noch eine weitere Stimme kurz einspeisen. Wir haben im Vorfeld der Sendung geredet mit dem Journalisten Alexander Schneider, der für die Sächsische Zeitung schreibt, unter anderem viel über Pegida in Dresden berichtet hat. Und der setzt im Prinzip wie Ines Geipel auch ein dickes Fragezeichen hinter die Erzählung von den Abgehängten und er bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel.
Die Löhne sind gestiegen, es wird wieder mehr gereist jetzt, auch nach den Corona-Jahren. Die Menschen gönnen sich auch ein bisschen was. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass es in unserem Land hier so furchtbar schlecht ginge, vor allem wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern rund um uns rum. Und Menschen, die hier am Rande stehen, denen es ganz schlecht geht, denen geht es immer noch deutlich besser als vergleichbaren Menschen zu DDR-Zeiten. Aber die Leute auf der Straße sagen, es ist schlimmer als zu DDR-Zeiten. Also sowohl was die freie Meinungsäußerung angeht, als auch was die soziale Absicherung angeht.
Also was Alexander Schneider hier noch einspeist, ist diese Erzählung vieler Menschen, man darf hier nichts mehr sagen, wir leben in so einer Art Meinungsdiktatur. Von Ihnen, Herr Schulz, habe ich die Aussage in einem Interview gelesen, sinngemäß zitiert, das Problem sei tatsächlich, dass der Westen die Deutungshoheit an sich gerissen hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir in einer Meinungsdiktatur leben, aber rührt vielleicht gerade daher dieses Gefühl mancher Menschen im Osten, unsere Meinung zählt nichts, da ist uns was aufoktroyiert worden. Und wäre das vielleicht einer der psychologischen Gründe auch, von denen Frau Geipel gesprochen hat?
Nee, die Mehrzahl der Medien, also sagen wir mal so, die Mehrzahl der Journalisten, ich merke das ja in der Literatur oder so, kommen natürlich aus dem Westen und das sind andere Selbstverständlichkeiten. Und also beispielsweise sich mal ein Gespräch vorzustellen beim MDR, wo zwei eine Autorin und ein Autor aus München jetzt über die Situation in Bayern reden würden. Das ist relativ unvorstellbar, glaube ich. Ich merke es einfach jeden Tag, die Ostdeutschen bleiben eigentlich die Ostdeutschen und die Westdeutschen sind die Deutschen. Das ist so in diesem innerdeutschen Verhältnis ist das ein Gefälle. Ich war jetzt gerade bei 25 Jahre Kulturstaatsminister und dann fällt dann so ein Satz, die Ostdeutschen haben viel zu unserer Demokratie beigetragen. Und das merkt gar keiner. Und das sind so diese kleinen Dinge, wo man also eigentlich in diesen lobenden, regelrecht bemühten Selbstverständlichkeiten merkt man diesen Unterschied. Und ich würde es eigentlich sehr versuchen, konkret zu machen. Also ich war jetzt am Montag in Eisenach und geriet dann in so eine Montagsdemo rein. Das klang aus dem Hotel wahnsinnig viel. Als ich die dann sah, waren das vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Leute. Und das waren aber ganz verschiedene. Also mit Reichskriegsflagge würde ich sagen, wenn ich das richtig gedeutet habe, aber auch mit Friedenstaube und so weiter. Und das ist sehr heterogen. Und ich denke, wenn man mit den letzten Krisen, wenn man da irgendwie, ich sage jetzt mal, selbstkritischer oder mit einem besseren Diskurs umgehen würde, sprich Ukraine-Krieg, sprich Corona, auch 2015 Zuwanderung oder Staats- und Finanzkrise, wo ich denke, wenn man da offener ist, also ich nur noch mit Corona, also ich bin zweimal, dreimal geimpft, Sohn einer Ärztin, ich fand da gar nichts dabei, ich war froh, als ich geimpft wurde. Wenn ich jetzt merke, AstraZeneca, das hat der Hersteller zurückgenommen, ich gucke jetzt anders auf die, die sagen, ich will nicht geimpft werden.
Wie steht es um das Verhältnis Ost-West im Vorfeld der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September? Woher rührt der Rechtsruck in Ostdeutschland und was können West und Ost dafür? Darüber diskutieren wir im Perspektivwechsel in Bayern 2 im Kulturleben mit Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel und Schriftsteller Ingo Schulze, zugleich amtierender Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Im Grunde ist es ja auch schon wieder eine einseitige Perspektive, wenn wir nur auf den Rechtsruck schauen. Im Gegenzug hat sich ja auch eine starke zivilgesellschaftliche Gegenbewegung gebildet. Gerade auch, wenn ich auf Ihre beide Heimatstadt Dresden gucke, wo viele sofort an Pegida denken. Aber das ist ja nicht unwidersprochen geblieben. Also ist unsere Perspektive gerade so auch aus dem Westen auch zu einseitig, weil wir nicht das volle Bild wahrnehmen und sagen nur, ja, Osten, Rechtsruck?
Das ist es in jedem Fall. Also es ist natürlich wenigstens nach 2015 eine völlig andere politische Kultur gewachsen, musste auch wachsen. Und da wäre ich entschieden dafür zu sagen, diesen demokratischen Osten, der muss maximal unterstützt werden. Jetzt gibt es ja so einen neuen Vorstoß, Bürgerräte zu gründen oder so. Ich finde, es ist sehr viel da, nur ist das erschütterbar durch den Mainstream, ja, mittlerweile und den politischen Mainstream der Populismen. Und insofern, glaube ich, nützt da nur Beharrlichkeit und Versuchen. Also wenn jemand nicht reden will, wenn er nur auf Abwehr geht, sind unsere Möglichkeiten auch begrenzt. Aber man kann nur dranbleiben und versuchen, ein Stück Demokratie zur Verteidigung zu wahren.
Und was den Zuspruch zur AfD angeht und die Frage, ob und wie man die Menschen sozusagen wieder da wegbekommt, sage ich jetzt mal. Wir hören doch mal Alexander Schneider von der Sächsischen Zeitung mit einer für manche womöglich ernüchternden Einschätzung der Lage.
Das ist, glaube ich, schon so die entscheidende Frage, wie groß der Anteil derer ist, die man einfach nicht mehr erreicht. Also mit einem bestimmten Prozentsatz, das muss man aushalten. Nicht alle hinter unserer Demokratie stehen und viele halt auch einen starken Führer haben wollen oder eine starke Partei und denen das einfach lästig ist, wie wir hier in der Bundesrepublik zu unseren Entscheidungen kommen, dass man da halt sich auseinandersetzt und das Streit, was völlig Normales ist in der Politik. Ja, man handelt halt aus und findet einen Kompromiss.
Also was er im Grunde hier sagt, Alexander Schneider, ist, dass Demokratie manchen zu anstrengend ist. Und da ist man natürlich auch schnell wieder bei dieser, gerade im Westen verbreiteten These, dieses Demokratie ist mir zu kompliziert, ist im Osten gängiger als im Westen und daher der stärkere Zulauf zur AfD, die einfache Lösungen anbietet, weil die dort Demokratie nach dem Krieg anders als im Westen nicht gelernt haben. Ist das ein Vorurteil oder eine haltbare These?
Ich würde, vielleicht anders als Ines, würde dem insofern widersprechen. Es gab gerade 89, 90, das war ja, oder wenn Sie die ersten Wahlen waren, eine Wahlbeteiligung von 97% im März 90. Und es gab ein Erlebnis von Demokratie in diesem Übergang 89, 90, wo so viele runde Tische entstanden. Und das Eigentliche am Herbst und Frühjahr 89 war ja nicht nur, dass die Mauer gefallen ist, sondern dass man versucht hat, in allen Betrieben, Einrichtungen, Schulen, Theater, überall, hat man zumindest immer versucht, die eigenen Leute zu wählen. Das war also eine enorme Selbstermächtigung und eine Form von Demokratie, die ganz von unten kam. Und das ist so ein Prozess gewesen, der ist abgebrochen worden mit einem demokratischen Wahlergebnis, weil man sagte, wir wollen die D-Mark jetzt, wir wählen die CDU, die natürlich auch wirklich eine furchtbare Blockflötenpartei war. Die hat sich gewandelt, aber die Herkunft und Auftreten gerade im Herbst 89 war nicht so sonderlich. Also, und ich glaube, es ist ja gar nicht eine Demokratiemüdigkeit, sondern dass man eine andere Vorstellung von Demokratie hat. Und ich würde es versuchen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, jetzt nicht zu sagen, wir sind die Demokraten und wir müssen denen jetzt mal sagen, wie das richtig ist, sondern dass man sehr konkret über bestimmte Probleme spricht. Also nehmen Sie allein diesen Krieg in der Ukraine, wenn darüber anders gesprochen würde, wenn man versucht, die Ukraine zu unterstützen, selbstverständlich, aber gleichzeitig auch wirklich nach Lösungen sucht. Ich bin mir ganz sicher, die AfD hätte sehr viel weniger Wähler im Osten.
Also da sind wir wirklich nicht beieinander, das wissen wir auch, Ingo, weil diese Geschichte mit dem Aufbruch und dieser glücklichen Erzählung, ja, aber ich würde denken, und das zeigen ja diese Jahrzehnte danach, also nach 89, dass wir es uns vielleicht, weil wir es nicht anders wussten, zu einfach vorgestellt haben. Also der Osten hat zwei große Vergemeinschaftsversuche auszuatmen. Er hat eine ganz erstaunliche Transformationsgeschichte. Wir könnten uns ja eigentlich sagen, oh, we did it. Ja, wir haben eine Revolution gemacht. Aber was wir sehen, der Osten kehrt unter Druck zu dem zurück, was er kennt. Ja, und ich würde sagen, dieses harte Nein, politische Nein des Ostens ist auch eine Kollision politischer Selbstverständnisse zwischen Ost und West. Und da würde ich denken, dass trainiertermaßen der Westen immer und sofort lösungsorientiert ist. Und wir haben, und das sagt Alexander Schneider ja ziemlich deutlich, mittlerweile ja eine Wählerschaft, die gar keine Lösung mehr will. Im Gegenteil sagt, wir hauen den Tisch um, den politischen Tisch, und wir wollen sozusagen diesen Westen oder diese Art von Demokratie an den Rand fahren. Und das finde ich wirklich, also diese Wucht der politischen Destruktion, die finde ich wirklich alarmierend, weil sie eben auch in die jüngeren Generationen geht. Und da sieht man wirklich einen ganz strammen transgenerationalen Faden, der da aktiv ist.
Oder? Und weil Sie gerade das Versäumte oder das doppelte Ausatmen, glaube ich, haben Sie es gerne angesprochen haben, da sind wir bei dem, was Sie vorher schon mehrfach versucht haben anzusetzen. Es geht Ihnen, glaube ich, auch darum, um die Frage, ist diese doppelte Diktaturerfahrung ausreichend aufgearbeitet worden? Und da setzen Sie ein Fragezeichen dahinter.
Ja gut, damit komme ich ja immer. Aber ich würde sagen, darunter liegen in meinen Augen zwei zentrale, also das ist ja nie monokausal und da gibt es viele Linien und Wellen, aber ich würde zwei Punkte setzen. Das eine ist, das war ja jetzt Thema auch in anderen Büchern, der Osten ist keine therapeutisierte Gesellschaft. Man muss nur mal gucken, was mit Freud im Osten passiert ist. Das ist ja, glaube ich, eine Geschichte, die für ganz Osteuropa gilt. Der zweite Punkt, das ist tatsächlich dieser nicht aufgearbeitete oder die Abwehr, würde ich sagen, der negativen Identität von Auschwitz. Also da steckt in meinen Augen sehr viel an historischen Pfaden, wo wir auch keinen Schritt weiterkommen, sondern immer wieder sich in meinen Augen Ablenkungserzählungen drüber legen. Und das ist bedauerlich, weil wir so nicht miteinander in die Demokratie kommen. Wir könnten ja als Ostdeutsche auch konstruktive Vorschläge machen, genügend. Ja. Wenn, also Ingo Schulze sagt es ja, er ist viel unterwegs, ich bin es auch. Und wenn ich mich auf die Marktplätze setze, dann höre ich, alles schön hier, aber bitte die Ausländer raus. Und das scheint mir eine Haupterzählung zu sein. Und da steckt ja doch in meinen Augen auch eine Delegierung des Gewissens.
In jeder Antwort von Ihnen beiden liegen jede Menge Fährten, die wir weiterverfolgen könnten in der Diskussion.
Ja,
Herr Schulze, ich weiß, ich verstehe es total, dass Sie widersprechen wollen, aber wir müssen langsam zu einem Ende kommen, müssen vielleicht einen Ausblick wagen. Ich wollte gerade sagen, es gibt zu viele Fährten, die wir verfolgen müssten. Wir können sie leider nicht alle, aber hoffentlich diskutieren die Menschen miteinander weiter, die zuhören, und es arbeitet in den Köpfen weiter. Ein Ausblick, wenn die AfD in allen drei Ländern, in denen im September gewählt wird, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg oder auch nur in ein, zwei Ländern stärkste Kraft wird, was dann? Alexander Schneider malt für Sachsen ein düsteres Bild.
Nach der Europawahl hat mich ein Anwalt angesprochen, den ich auch schon seit ein paar Jahren kenne. Und dann sagt er, dass da in den Ministerien viele wirklich Panik haben, dass es hier einen Regierungswechsel geben könnte, theoretisch. Und dass sie dann, also wenn eine AfD jetzt irgendwie den Ministerpräsidenten stellen sollte und eins der Ministerien übernehmen würde, dass sie dann weg sind. Und die sitzen auf gepackten Koffern und mehrere. Und das war schon alarmierend.
Tja, Menschen, die und vielleicht nicht nur in Ministerien auf gepackten Koffern sitzen. Ingo Schulze, Ines Geipel, mögliches Szenario?
Ja, höre ich auch unentwegt. Ja, dass viele, die mit viel Engagement, also Migranten versucht haben zu integrieren, also die alle mit diesen Ausstiegsszenarien unterwegs sind und immer von den gepackten Koffern sprechen. Und das finde ich natürlich auch für ein Klima in der Gesellschaft bizarr. Ja? Also wenn wir viele engagierte Leute haben, die eigentlich vor diesem 1. September oder ich glaube 15. ist es dann in Brandenburg, große Angst haben und alle im Moment die Luft anhalten, dann sind wir schon ganz schön weit gekommen.
Naja, also ich muss sagen, eins möchte ich nochmal sagen, also gerade mit Auschwitz, da sehe ich schon eine andere Erzählung, also lange bevor der Holocaust-Film in die bundesdeutschen Zimmer kam. Wir hatten der erste Film über den Holocaust, der aus der DDR 1959, und natürlich war das auch ein Thema. Das kann man sehr vieles sagen, aber es ist doch nicht so, dass da nicht drüber gesprochen wurde. Und die vielen Demos, die es in den 90er und in den 2000er Jahren gab, diese anderen Demos, wo es um ökonomische Fragen ging, das ist doch einfach nicht wahrgenommen worden. Das wissen gar viele nicht. Also der Osten artikuliert seinen Protest eben sehr viel durch Demos. Das hat er gelernt. Und manche Demos sind eben überhaupt nicht wahrgenommen worden. Und als Pegida dann lief, das war plötzlich in aller Munde. Andere Demos, die genauso groß waren, sind einfach gar nicht wahrgenommen worden. Und es hilft einfach nur, über sehr konkrete Fragen zu reden. Und da ist der Ukraine-Krieg ganz wichtig, da ist Corona wichtig. Und natürlich auch die Verteilung von Machtpositionen. Wer ist sozusagen, wer gibt die große Erzählung? Und diese Beteiligung, das sind für mich entscheidende Fragen. Und ich meine, dass es in Thüringen jetzt so eine Situation gibt. Ich meine, da war eine linke Regierung und der Ramelow ist immer noch mit über 50%, sagen sie, der ist gut. Und der Höcke, obwohl die Partei so einen Zulauf hat, glaube ich, liegt persönlich bei 14%. Also das ist gar nicht so eine Landtagswahl, sondern es geht um das allgemeine Klima, habe ich den Eindruck.
Sollten Thüringen, Sachsen und Brandenburg mit einem, auch im Sinne der parteipolitischen Farbenlehre, blauen Auge davonkommen, was muss dann passieren, dass wir vor der nächsten Wahl nicht wieder oder den nächsten Wahlen nicht wieder die gleiche Diskussion führen müssen?
Ich habe schon mal gesagt, über konkrete Probleme auch reden. Sicherlich, natürlich spielt die Historie immer eine Rolle. Das ist doch ganz klar und es soll überhaupt gar nichts beschönigt werden. Nur gucken Sie sich die anderen Länder an. Das sind doch Prozesse, die Frankreich, das ist doch ganz ähnliche Probleme. Das ist doch jetzt nicht einfach mit DDR zu erklären.
Können wir auf den Frankreich-Effekt hoffen? Da ist es ja gerade sozusagen nochmal der Rechtsruck zumindest vorübergehend abgebogen worden.
Ja, da hat man eher nicht.
Naja, gut, aber es gibt natürlich auch, ich meine, warum ist die Ost-CDU nie bereit gewesen, mit der Linken, also mit einer Ramelow-Linken zusammenzugehen? Das ist doch Quatsch. Also da merkt man doch, dass es da einfach Koalitionen braucht, die pragmatisch sind und dann ist das nicht blau.
Aber da wäre ich schon sehr bei Alexander Schneider. Also den Frankreich-Effekt würde es im Osten nicht geben.
Sagen Sie ganz kurz noch abschließend, wieso nicht? Auch wenn es natürlich kein hoffnungsfroh stimmendes Schlusswort sein wird?
Ja, weil das politische Klima zu massiv nach rechts aufgebaut ist. Und man müsste ja eine linke Allianz finden. Das hat ja in Frankreich im Grunde innerhalb von 14 Tagen stattgefunden. Und das wird es in der Form nicht geben. Und das sagt Ingo Schulze ja, also diese CDU-linken Barriere in Thüringen macht natürlich sinnvolle Bündnisse obsolet.
Über das Ost-West-Verhältnis sprachen wir heute im Kulturleben auf Bayern 2 vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September. Zu Gast waren die Schriftstellerin Ines Geipel, deren neues Buch Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück am 14. August im Fischer Verlag erscheinen wird. Und bereits erschienen ist das jüngste Buch meines zweiten Gesprächspartners Ingo Schulze, Zu Gast im Westen, und zwar im Wallstein Verlag. Frau Geipel, Herr Schulze, wir hätten noch viel zu diskutieren gehabt, aber haben Sie einstweilen Dank für das Gespräch und vielleicht auf ein andermal.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.